unseres Glaubens. Ich freue mich, dass wir als Gemeinde oder als Gemeinschaft so lange miteinander unterwegs sein dürfen. Wisst ihr, vielleicht weiß es manche von euch gar nicht so genau, aber seit Anfang der 90er Jahre seid ihr mit uns unterwegs. Das war jetzt nicht so öffentlich im Internet verfügbar. Seid ihr mit uns unterwegs, um einen Unterschied zu machen unter Straßenkindern. Ich will euch sagen, vielen, vielen herzlichen Dank da, wo ihr mitgewirkt habt, Dinge möglich gemacht habt, in Partnerschaft mit uns wart, wo ihr einfach uns mit unterstützt und getragen habt, sei es im Gebet, sei es finanziell. Ich erinnere mich, ich glaube, es war 1996, euer Zentrum hier war ganz neu Christusgemeinde geworden. Da habt ihr hier einen richtigen Müllberg aufgebaut als Kulisse. Da hatte ich von unserem Dienst auf der Müllhalde von Cebu berichtet. Und es ist schön zu wissen, dass Christen mit uns gemeinsam stehen, um einen Unterschied zu machen im Leben von Straßenkindern. Und an dieser Stelle, wie gesagt, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön euch für diesen langen Weg, den ihr mit uns gemeinsam gegangen seid. Apropos lange Wege, auch für uns war das ab und zu mal ein Wüstenweg gewesen und heute Morgen möchte ich so auf zwei Dinge eingehen. Ich weiß nicht, wie es euch so ging durch die Pandemie hindurch. Daniel hat es ja vorhin gesagt, die Tage hatten zu wenig Stunden, war manchmal ganz schön sportlich gewesen. Für viele waren vielleicht die vergangenen Monate eher Wüstenwege als bewässerte Gärten gewesen. Da waren zusätzliche Herausforderungen für viele von uns. Vielleicht bist du auch ganz unabhängig von der Pandemie, familiär, gesundheitlich oder auch finanziell eher in der Wüste als im bewässerten Garten unterwegs. Und ich denke, ganz egal, ob auf den Philippinen, ich vermisse es total, ich bin seit fast 2 Jahren nicht mehr dort gewesen, weil es ein Einreiseverbot für Ausländer gibt auf den Philippinen. Oder in Altensteig oder auch hier in Nagold. Ich glaube, Gott liegt es am Herzen, dass uns seine Gedanken für unser Leben Perspektive geben. Und deshalb finden wir unseren Predigtext heute Morgen in Jesaja 43, die Verse 18 und 19. Das war übrigens ein Wort, das mich oft im Hinblick auf unseren Dienst auf den Philippinen für das Leben von Straßenkindern ermutigt hat. Dort lesen wir: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und deshalb möchte ich auch heute Morgen so unsere Predigt oder dieser Predigt diese Überschrift geben: Wüstenwege und Wasserströme. Sicher, es gibt viele Gründe, warum Menschen durch die Wüste gehen. Das Volk Israel erlebte 40 Jahre Wüste. Und es war ihr Ungehorsam, der verhinderte, dass das göttliche Ziel, diese göttliche Berufung und Bestimmung für sie früher erreichbar gewesen wäre. Wir alle haben inzwischen fast 16, 17 Monate Corona-Wüste hinter uns und darin hat mir vor einigen Wochen dieses Wort so ganz persönliche Orientierung gegeben. Und dann bewegt mich ein Drittes und darauf möchte ich heute so den Schwerpunkt legen. Manch einer von uns schaut vielleicht in den Rückspiegel seines Lebens und merkt, dass er an der einen oder der anderen Stelle falsch abgebogen ist. Das sind Rückschläge, das sind Misserfolge, da ist vielleicht Schuld, das sind gelebte Kompromisse und es stimmt, wir können die Dinge in unserem Leben nicht ungeschehen machen. Aber wir können verhindern, dass sie uns in die Resignation treiben, dass sie uns abhalten von der Fülle, die Gott in unser Leben hineingeben möchte. Denn trotz der Widerwärtigkeiten des Lebens und egal, warum du vielleicht durch eine Wüste gegangen bist in deinem Leben, Gott hat durch deine und durch meine Wüste einen Weg. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Jesus zeigt uns, dass es einen Widersacher gibt, der danach trachtet, die göttlichen Absichten in deinem Leben zu stehlen. Er will töten, er will zerstören und eben die Fülle dessen, was Gott für dich und dein Leben will, will er verhindern. Und so wird er dich beständig für die Schattenseiten deines Lebens anklagen. Der Teufel will nicht, dass du einen Neuanfang in deinem Leben oder vielleicht auch in einem bestimmten Lebensbereich machst. Aber Jesus fährt fort, indem er dir seine Gedanken über deinem Leben zusprechen möchte. Im zweiten Teil von diesem Vers heißt es nämlich: Ich aber, also Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Die gute Nachricht ist, dass Gott für dich ein Leben in der Fülle hat, dass du einen Neuanfang oder vielleicht überhaupt einen Anfang mit Gott machen kannst. Es gibt einen Ort für deine Vergangenheit, für dein Gestern, und das ist das Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo Vergebung ist. Das Kreuz ist der Ort, wo Gnade ist. Dort wurde für unsere Schuld bezahlt. Am Kreuz wurde für jegliche menschliche Schuld, egal wie groß oder klein sie auch ist, die Grundlage für Vergebung geschaffen und gelegt. Aber es braucht deinen und meinen Entschluss, mit unserer Schuld ans Kreuz zu kommen. Und deshalb schreibt Johannes: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Am Kreuz kann ich aber auch Schmerz und Bitterkeit, die Sünde meiner Vorväter, und das will ich vielleicht ganz nebenbei sagen, es ist oft eine Hintertür, durch die der Feind öfter als wir denken in unserem Leben agiert. Und alles, was sonst dein Herz schwer macht, wir können es am Kreuz ablegen. Und wenn ich vom Kreuz herkomme, dann darf ich auch unseren Predigttext in Jesaja 43 so für mich persönlich ergreifen. Vergiss das Vergangene. Vergiss das, was hinter dir liegt. Es ist vorbei. Schaue auf die neuen Dinge, die er, der Vater im Himmel, tun will, auch in deinem Leben. Und er sagt dir heute Morgen: Dein Buch von deinem Gestern, es ist geschlossen. Es gibt einen Ort, wo all die Schattenseiten deiner Tage abgelegt sein können, und das ist das Kreuz. Weißt du, Gott ist mehr an deiner Zukunft interessiert als an deiner Vergangenheit. Es ist unsere Zukunft, wo wir den Rest unseres Lebens verbringen werden. Und er sagt: Streck dich aus nach dem Neuen, das ich tun werde. Wenn wir im Kapitel vorher lesen, dann entdecken wir, es waren die eigenen gottlosen Wege, welche das Volk Israel zu Gefangenen der Chaldäer gemacht haben. Und doch wendet sich Gott in einer gnädigen Weise dem Volk Israel zu. Schon das Kapitel beginnt mit dem bekannten Vers: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich empfinde, dass Gott einigen von uns hier heute Morgen so ganz genau das zusprechen möchte. Egal was war, du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist für den Vater im Himmel von Bedeutung. Und es wäre eine Lüge zu glauben, dass Gott sich von dir zurückzieht, weil du ihn vielleicht da oder dort auf deinem Weg enttäuscht hast. Egal, auch wenn wir es wirklich vermasselt haben, dumme Entscheidungen vielleicht getroffen haben, Dinge taten, von denen wir hoffen, dass sie niemals jemand erfährt, wir in Beziehungen oder auch finanziell gescheitert sind, Gott sagt dir heute Morgen: Ich habe den Weg aus der Wüste. Und ich bin so dankbar, ich habe sehen dürfen, 10, 20, 50, 100 Mal im Leben von Straßenkindern, von Leuten, die im Gefängnisdienst durch unseren Dienst erreicht wurden, wie Gott das Gestern eliminiert hat und eine Zukunft gegeben hat, die einen Unterschied macht. Und vielleicht können uns vier so Schritte helfen, das Neue, die Fülle, die Gott für uns hat, zu ergreifen. Ein erster Schritt ist, Verantwortung zu nehmen. Weißt du, andere Menschen können mich verletzen, andere Menschen können mir Schaden zufügen, aber ich entscheide mich, ob das meine Zukunft bestimmen darf. In 2. Samuel 13 lesen wir diese Geschichte von Amnon, der sich an seiner Schwester Tamar verging, eine Tat, die mit nichts zu rechtfertigen ist. Leider konnte Tamar das Geschehene nicht aufarbeiten. Sie hat es nicht geschafft, Raum zu schaffen, dass Gott Heilung in ihr Leben bringen konnte. Und so berichtet uns die Bibel, Tamar aber blieb verstört im Haus ihres Bruders Absalom. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du Dinge erlebt hast, die dich zutiefst verletzt haben, weil andere Menschen in den Vorgarten deines Lebens hineingetrampelt sind und Dinge kaputt gemacht haben, bleib nicht in der Bitterkeit stehen. Bitterkeit ist die normale menschliche Reaktion auf Schmerz und Verletzung. Aber das Schlimme dabei ist, eine bittere Wurzel macht mehr kaputt, als sie heilt. Der Ort für Heilung ist die Begegnung mit dem Vater. Und manchmal ist es vielleicht auch ein erster Schritt, Verantwortung zu übernehmen, dass wir sagen, ja, ich gehe zum Vater, weil dort Heilung ist. Und ich höre auf, mich als Opfer der Umstände zu sehen. Ich höre auf, Ausreden für meine eigenen Fehler zu suchen. Ich höre auf, anderen die Schuld an meinem Ergehen, an meinem Schmerz und an meiner Verletzung zu geben. Ich glaube, Schmerz und Verletzung verschwindet nicht davon, dass wir uns innerlich die Geschichte 1000-mal erzählen und den anderen dabei richten. Erlaube mir, das heute Morgen so drastisch zu sagen, dieser Weg wird immer ins Gefängnis führen. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen und er sagt, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und wenn ihr beladen seid. Ich bin es, der euch erquicken möchte. Er ist Spezialist für Heilung, aber du bist eingeladen und du musst diesen Entschluss treffen, zu ihm zu gehen und ihm deinen Schmerz zu geben. Davids Ehebruch, es war ein offensichtlicher Fehltritt. Er hätte es besser wissen müssen. In seiner Geschichte macht er den Versuch, die Tat zu vertuschen, nur noch schlimmer. Wir haben wahrscheinlich niemanden umgebracht und doch kennen wir diese Abwärtsspirale von unter den Teppich kehren, schweigen, verdoschen, lügen, nur um die Fassade aufrecht zu erhalten. Aber auch die beste Strategie, den Fehler von uns wegzuwischen, wird uns nicht davor schützen, dass er uns innerlich auffrisst. Verdrängte Fehler holen dich und mich früher oder später immer ein. Doch am Ende übernimmt David Verantwortung für sein Tun und sein Bußpsalm wurde auch für dich und für mich in die Bibel geschrieben und hier schreibt David, denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Ich möchte dir Mut machen, was du falsch gedacht, gesagt oder getan hast, formuliere es laut, schreibe es auf oder vertraue es einem guten Freund der damit umzugehen weiß. Das nächste, das David im Übernehmen von Verantwortung tut, ist, dass er das Gespräch mit Gott sucht. Reinige mich von meiner Schuld, denn dann bin ich wirklich rein. Wasche mich von meiner Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Nicht irgendetwas, mit dem du versuchst, die Sache wieder zu kitten, sondern nur der Vater im Himmel ist es, der dich von deiner Schuld befreit. David nennt diesen Schritt abwaschen und meint damit, dass das Geschehene uns nicht mehr bestimmen muss, sobald Gott es uns vergibt. Auch wenn Gott dir deine Schuld vergibt, ist damit das Geschehene nicht ungeschehen gemacht. Ja, du musst für das Gedachte oder das Gesagte Verantwortung übernehmen. Manchmal geht es auch darum, jemanden um Vergebung zu bitten oder finanzielle Verantwortung für eine Sache zu übernehmen. Auch wenn das manchmal schwer ist, der Friede danach ist jeder Mühe wert. Ein zweites ist, lerne aus deinen Erfahrungen und finde in die Begegnung mit Gott hinein. Hin und wieder macht es Sinn, einmal in den Rückspiegel zu schauen und das eine oder andere Verhaltensmuster auf meinem Weg zu reflektieren und daraus zu lernen. Auch die bewusste Entscheidung zu treffen, wo nötig, von einem Irrweg im Leben abzubiegen oder gar umzukehren. Uns von den Einflüssen, die uns ins Negative ziehen wollen, zu verabschieden und nicht die gleichen Fehler wieder und wieder und wieder zu machen. Also aussteigen aus dem Hamsterrad. Nicht jeder wird müde oder verliert die Leidenschaft, weil er sich in Sünde verstrickt. Nach dem Bild von der ausgepowerten Person, das mich auch in Vorbereitung auf diese Predigt beschäftigt hat, musste ich an Elia denken. Elia hatte einen gewaltigen Erfolg. Gott hatte Feuer vom Himmel geschickt und er konnte das Volk Israel wieder zurück zu Gott bringen. Wir kennen diese Entscheidung am Karmel, die dort geschah. Aber jetzt bricht er zusammen. Isebels Ankündigung, ich bring dich um, lässt ihn aus lauter Furcht in die Wüste flühen. Und lass dir sagen, Furcht ist kein guter Ratgeber. Aber sie bestimmt trotzdem sein Verhalten und manchmal auch das unsere. Hinter dieser Lebenskrise entdeckt die Bibel auch eine Gotteskrise. Hinter der Wüstenerfahrung steckt die Erfahrung des Versagens. In 1. Könige 19, Vers 4 lesen wir, es ist genug, Herr, so sagt Elia. So nimm, Herr, nun meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia will nicht mehr. Er ist müde geworden. Er ist einfach down. Er ist einfach fertig. Und wenn wir diese Geschichte in 1. Könige 19 lesen, dann sehen wir, wie Gott ihn zuerst mit ganz Grundlegendem einfach mal mit Essen und Trinken stärkt. Und ich weiß nicht, was das für ein Vitamintrunk war, aber diese Gottesbegegnung gab ihm Kraft, 40 Tage durch die Wüste zu laufen, nachdem er sich wieder am Horeb in der Höhle versteckt, stellt Gott ihm eine einfache Frage. Elia, was machst du hier? Und Elia muss loswerden, was ihn blockiert, was ihn frustriert, was ihn erschöpft. Er spürt, Gott interessiert sich für mich. Lass dir sagen, egal wie es in deinem Leben heute Morgen aussieht, du bist für ihn wichtig. Und auch wenn du vielleicht in der Höhle der Verzweiflung hockst, Elia schüttet sein Herz aus. Selbstzweifel und Gotteszweifel sprudeln direkt aus ihm heraus. Gott hört zu, holt ihm aus der Höhle seiner Verzweiflung. Er begegnet Gott und aus dieser Gottesbegegnung kommt wieder Kraft und Vision und Auftrag in sein Leben. Wo immer wir uns aufmachen, um Gott zu begegnen, werden Lebenslügen entlarvt und wir empfangen neue Kraft für die nächste Wegstrecke. Und deshalb ist es wichtig, und das wäre mein dritter Punkt, dass wir uns neu fokussieren. In Sprüche 4, Vers 23 finden wir ein Wort, das uns Verantwortung für unsere Gedanken und unsere Zielfokussierung gibt. Dort heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Die Gedanken, denen wir nachgehen, haben das Potenzial, unser Leben zu formen. Wenn ich meine Gedanken neu ausrichte, um in dem einen oder anderen Lebensbereich einen Neuanfang zu machen, bedeutet es, alte Denkmuster zu verlassen. Was hindert uns, Urteilssprüche über andere loszulassen, die Opfermentalität aufzugeben, am Schmerz festzuhalten? Je öfter wir sie in unseren Gedanken wiederholen, desto mehr wird Schmerz, Scham oder Verurteilung in unserem Herzen Raum einnehmen. Nein, wir werden das nicht mit dem Schnips von einem Finger oder einem eigenen Entschluss einfach tun können. Aber ich kann sagen, Herr, ich will. Und ich will mich, wie es in Römer 12, Vers 2 heißt, verwandeln lassen. Dort lesen wir, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Weißt du, Gott vergisst dich nicht in der Höhle deines Lebens. Ich weiß es, weil ich es in unseren Kinderheimen auf den Philippinen so oft erlebt habe, wie Gott aus der Hoffnungslosigkeit herausholt, wie er neue Lebensperspektive schenkt und unser Gestern nicht unser Morgen bestimmen muss. Vor kurzem hatte ich eine junge Frau, ich nenne sie jetzt einfach mal Lynn. Sie hat unseren ehemaligen Straßenkindern als ältere Schwester, sage ich mal, so einen Bericht aus ihrem Leben gegeben. Und ich war in diesem Gottesdienst live zugeschaltet. Das ist der kleine Vorteil von Corona. Man ist live viel mehr miteinander vernetzt. Und sie hat mit ihren Worten erzählt und ich will es direkt in ihren Worten wiedergeben und deshalb lese ich es einfach mal so vor, was ich abgeschrieben habe aus ihrem Bericht. Sie sagt, es ist mir eine Ehre, mit euch mein Lebenszeugnis zu teilen und wie Gott in meinem Leben wirkt. Genau wie viele Kinder hier bei Christ for Asia komme ich aus einer zerrütteten Familie. Und es war eine traurige Sache für mich, ohne einen Vater aufzuwachsen. Ich füge jetzt kurz hinzu, Lynn hatte 7 Geschwister und hat mit ihrer Mutter irgendwo auf dem Markt auf der Straße von Cebu City gelebt. Und das Leiden meiner Mutter und ihren Kampf ums tägliche Überleben auf der Straße zu sehen. Aufgrund meiner familiären Situation habe ich nicht die Liebe und den Trost und die Fürsorge gespürt, die ein Elternteil seinen Kindern geben sollte. Und doch sah Gott mein Elend. Und so wurde CFA mein erstes Zuhause und eine Familie, nach der ich mich sehnte. Ich erlebte immer wieder Zeiten, in denen ich mich echt entmutigt fühlte. Und es war ein herausfordernder Weg aus der Hoffnungslosigkeit. Während meinem ersten Jahr am College fühlte ich mich kraftlos und entmutigt, bis zu dem Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, aufzugeben. Ich verlor fast die Perspektive für den Sinn des Lebens. Aber trotz allem, was ich durchgemacht habe, hat Gott es nie versäumt, mich daran zu erinnern, dass seine Pläne viel größer sind als die Pläne, die ich für mich selbst habe. Keine Worte könnten ausdrücken, wie dankbar ich bin, dass Gott sich nie von mir abgewandt hat, selbst wenn ich es versäumt habe, ihn in Zeiten meines Versagens überhaupt noch zu sehen. Mehr noch. Er hat mir die Art von Liebe geschenkt, nach der ich mich bei einem Vater gesehnt habe. Besonders, weil ich meinen irdischen Vater nie kennengelernt habe. Er hat mich mit Würde und Annahme beschenkt. Im Moment studiere ich im 6. Semester meines Psychologiestudiums. Jeden Tag spüre ich seine Liebe zu mir durch die Menschen, mit denen ich umgeben bin. Meine CFA-Familie und Freunde. Ich glaube, dass Gott mich mit so viel mehr gesegnet und begünstigt hat, als ich es mir jemals hätte wünschen können. In der Tat versagt Gottes Liebe nie, selbst wenn du und ich uns nicht danach fühlen, selbst wenn du uns nicht danach fühlen und uns selbst oder andere Menschen zu lieben. Und selbst wenn du und ich seine Liebe nicht verdienen, weil wir seine Liebe umsonst empfangen, sollten wir auch denen Liebe geben, die uns am meisten brauchen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ich wünsche dir, dass du seine Liebe in dieser Weise erfährst. Das berichtet Lynn aus ihrem Erleben und ihrer Begegnung, wie Gott ihr Leben wiederhergestellt hat. Ein Weg, der zu einer Neufokussierung unserer Gedanken führt, ist der, dass ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige. Und ich stelle fest, es ist etwas, was uns in unserer westlichen Kultur ein ganzes Stück weit abhanden gekommen ist, weil das Beschäftigtsein unserer Tage uns oft die Prioritäten verrückt. Und im Psalm 1 lesen wir, sondern er hat seine Lust an dem Gesetz des Herrn und über seinem Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Wenn der Psalmist von Tag und Nacht nachsinnen schreibt, dann ist damit gemeint, dass ich immer wieder darüber nachdenke, was es in meinem Leben bedeutet. Ich betrachte es, ich überlege, was es für mein Leben bedeutet. Wenn wir unseren Geist mit Gottes Wort füllen lassen, beginnt es, unseren Geist zu verändern. Wir hören auf, uns so zu sehen, wie andere Menschen zu sehen oder wie wir uns gesehen haben, und wir beginnen, uns mehr und mehr so wahrzunehmen, wie der Vater im Himmel es tut. Das ist es, wo Veränderung stattfindet. Ich komme zum letzten Punkt, und das ist Vertrauen. Vertraue Gott, dass er einen Weg durch deine Wüste hindurch macht und dass er die Wasserströme in die Einöde deines Lebens hineinbringt. Neu aufstehen bedeutet nicht, sich mehr anzustrengen, sondern klüger zu leben. Gott die Kontrolle über meinem Leben zu geben. Als Zerubabel vor gut 2500 Jahren nach der babylonischen Gefangenschaft den Tempel wieder aufbaute, stand diese Aufgabe wie ein riesiger Berg vor ihm. Und da hinein kam eine Zusage Gottes: Was du vorhast, wird nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken, das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Nachzulesen in Sacharja 4, Vers 6. Paulus schreibt den Korinthern: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Vielleicht geht es mir bei deinem Tempel, bei deinem Leben so wie Zerubabel und du sagst: Nein, ich schaffe es nicht mit eigener Kraft. Vertraue ihm, dass er etwas Neues schafft. Freitag vor einer Woche hatte ich ein besonderes Erlebnis. Wir waren zugeschaltet zu einem Gottesdienst in Cebu, wo ein ehemaliger Straßenjunge unseren Kindern aus seinem Leben berichtet hat. Ich kannte ihn aus der Zeit, wo wir selber noch auf den Philippinen gelebt haben, und er war so der, der berichtet hat. Ninyo, so heißt er, er ist aus einem zerbrochenen Elternhaus. Sein Vater hat mehrmals versucht, ihn und auch seine Brüder umzubringen. Über 10 Jahre hat er bei uns im Kinderheim gelebt. Es ging durch manche Höhen und Tiefen. Und glaubt mir, Straßenkinder sind manchmal nicht ganz einfach in dem, wenn wir mit ihnen unterwegs sind. Also ihr versteht, was ich meine. Sie haben viel Schweres erlebt und deshalb können sie auch manchmal ganz schön rebellisch und schwierig sein. Und Ninyo war einer von ihnen. Was ich interessant finde, durch diese Zeit, die Ninyo bei uns verbracht hat, ist eine erste Saat gelegt worden, sein Vertrauen auf Gott zu legen. Ninyo ist dann bei uns gegangen, er hat Koch gelernt und er hat auf einem Kreuzfahrtschiff einige Jahre lang gut Geld verdient und hat dort als Koch gearbeitet. Und für mich war es interessant gewesen, diesen Kampf der göttlichen Lebensführung und zwischen eigenem nach mir schauen wollen anzugehen. Ninyo hat gesagt: Ich möchte nie so arm wie meine Eltern sein. Und deshalb hat er echt geackert und gerackert und hat richtig gutes Geld für Philippinen, ja, sogar für deutsche Verhältnisse, gutes Geld verdient auf dem Kreuzfahrtschiff. Und doch war da dieser Ruf: Herr, du hast mich erreicht durch Missionare. Ich sollte mich auf den Weg machen und denen das Evangelium zu bringen, die dich nicht kennen. Und dann war dieser Spagat: Ja, ich will das schon, aber als Missionar verdient man nicht so gut wie als Schiffskoch. Ich habe inzwischen eine Frau und 2 Kinder. Und es war so schön zu hören von seiner Frau, die gesagt hat: Ich war immer bereit, dass wir zu den Bergstämmen nach Palawan gehen, um diesen Menschen, diesen vergessenen Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das Problem war nur, ich wusste, Ninyo braucht eine Begegnung mit dem Vater im Himmel, mein Mann, also ihr Mann, und er muss ihm das zusagen. Und dann hatte Ninyo eine Zeit der persönlichen Begegnung mit Gott und Gott fing an, zu ihm zu reden und ihm zu sagen: Was glaubst du, wer dein Versorger ist? Ist es dein Job, den ich dir auch gegeben habe? Oder bin ich es am Ende? Bin ich nicht die Quelle für alles, was du hast und alles, was du bist? Und Ninyo hat eingewilligt. Und ich freue mich, was ist heute? Nein, 24. Gell? Also in einer Woche wird Ninjo sich auf den Weg machen. Am 1. August werden sie nach Palawan gehen, zu den Bergstämmen dort. Ihr könnt euch vorstellen, das ist fast wie zurück in die Steinzeit. Sehr einfaches Leben. Man muss mindestens 6 Stunden zu Fuß laufen, um in dieses Dorf zu kommen, in dem er sein wird, weil es keine Straßen dorthin gibt. Und er wird dort den Menschen das Evangelium mit einem anderen chinesischen Ehepaar, die da schon 6 Jahre lang arbeiten, zusammenbringen. Ninjo hat Gott seine Vergangenheit hingehalten. Er hat ihm erlaubt, zu heilen und wiederherzustellen, was in seinem Leben verloren gegangen ist. Er hat ihm erlaubt, fruchtbare Gärten zu machen, dort, wo Wüste in seinem Leben war. Und lass dich heute Morgen so einladen, vielleicht wie Ninjo, ihm deine Baustellen deiner Vergangenheit hinzuhalten. Ihm zu vertrauen, dass er Heilung in dein Gestern hineinbringt, weil er hat ein geniales Morgen für dich. Vielleicht geht es für dich heute Morgen um einen bestimmten Lebensbereich, vielleicht darum, eine verborgene Schuld ans Kreuz zu bringen, vielleicht auch einen Neuanfang mit Gott grundsätzlich im Leben oder in einem Lebensbereich zu wagen. Vielleicht ist dein Neuanfang, Verantwortung zu nehmen und die Opfermentalität zu verlassen. Vielleicht ist es für dich dran, wie Elia, dein Herz bei Gott auszuschütten und deinen Schmerz loszugehen zu werden. Was immer dein Schritt ist, das Alte hinter dir zu lassen und das Neue zu ergreifen, lass dich einladen, diesen Schritt heute Morgen so ganz persönlich mit deinem Gott zu gehen. Und wenn ich Daniel richtig verstanden habe, werden wir jetzt noch so eine Zeit von Gebetsgemeinschaft haben und vielleicht kannst du nicht laut, aber ganz in der Stille zu deinem Gott hin, ihm das geben, ihm diesen Schritt ausdrücken, der für dich heute dran ist, gegangen zu werden. Und eines ist gewiss, der Vater im Himmel, er stellt sich zu dir. Amen.